Liebe Gemeinde, meine Gemeinde, ich freue mich, dass ich hier bin. Danke für diese Melodie, die viele von uns schon gehört haben. Dvorak. Ich frage mich unter uns, ich bin ja ganz froh, er kann ganz froh sein, dass er schon lange im Grab blieb, ob der beim Ausgang der Wahlen in der neuen Welt das noch so geschrieben hätte heute. Wir wissen es nicht. Danke auch Christina, die neben mir steht und dafür sorgt, dass ich nicht alleine bin. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht. Die Predigt hat mit dieser Gebetswoche zu tun. Und die Predigt, die ist, ihr merkt das hier, die ist noch so neu, das ist noch ganz heiß, ganz frisch aus dem Backofen, keine 24 Stunden alt. Wird an euch ausgetestet. Es geht ums Gebet. Erstmal eine kleine Geschichte zum Anfang. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum wir so daherkommen. Ich saß neulich in einem Restaurant, Frühstücksbuffet. Gunda und ich saßen da. Und vielleicht erinnert sich Gunda ja noch. Da war ein Typ an diesem Frühstücksbuffet und das ist ja so ein Hobby, das habt ihr sicherlich auch. Man sitzt da so, guckt, wer da so ist, ne? Macht dann so seine Kommentare über die Leute. Leute beobachten. Und da war ein Typ, der sah aus, als wäre er der deutsche Meister im Bodybuilding. Ja, sowas fällt schon auf. Ich schaue ja nicht normalerweise Typen hinterher, aber das war schon ein Hingucker, ja. Die Oberarme. Also die Kerle, die tragen ja auch immer so T-Shirts. Die müssen aus besonders reißfestem Stoff gefertigt sein. Ihr kennt das ja. Denn man denkt jeden Moment, das geht so wie mit den Maschmann-Würstchen überm Lagerfeuer. Das macht irgendwann Pang. Ja, und dann kommt da nicht nur Stoff raus, sondern das ganze Kerlchen explodiert dann. Ja? So ein Typ eben. Schlimmer ist dann das noch, wenn Spiegel in der Nähe ist und man sieht sich dann selber im Kontrast. Ne? Da kann man leicht ins Träumen kommen, ja? Und denken, Mensch, so ein Body, das wäre doch was. Solche Oberarme zu haben, wo die Leute sich umdrehen und sagen, Mensch, sowas hätte ich auch gerne. Das ist der eine Gedanke. Der andere, den man natürlich nicht ausspricht oder nur in Momenten der Ehrlichkeit, heißt, ich habe überhaupt keinen Bock auf die vielen Stunden in der Muckibude, die ich verbringen müsste, schweißtreibend, um so einen Körper zu haben. Keine Lust. So ein Beispiel lässt sich ja auch trefflich aus vielen anderen Gebieten erzählen, ja. Also entweder man dreht es um und dann erzählen sich die Frauen so eine Geschichte. Oder Musiker auch, also so schön Orgel spielen. Ja. Kannst du auch fürs Kochen erzählen, fürs Klöppeln oder Origami oder irgendwas. Gucken wir uns irgendwelche Videos auf YouTube an und sagen, what? Was der drauf hat? Wie der singen kann. Tja, und so ist das. Wir zahlen Geld, um ins Konzert zu gehen, um den Pianisten beim Konzert zu hören. Ja. Wenn der aber unser Nachbar wäre, würden wir den verklagen. Ne? Da müssten wir nämlich mit anhören. Die ganzen mühseligen Stunden der Tonleitern und der Übungen, bis er überhaupt dahin kommt, das zu können. Oder sie. Also die Moral von der Geschichte ist, also nordisch würden wir sagen, von nix kommt nix. Pädagogisch würde es heißen, das Lob der Disziplin. Ökonomisch, Leistung lohnt sich. Lukas 11, das ist unser Text heute. Schlagt mit mir auf, Lukas 11, nehmt eure neu gekauften Lutherbibeln 2017 zur Hand, die es seit letzter Woche gibt. Daraus habe ich den Text diesmal entnommen. Lukas 11. Wir lesen nur die ersten vier Verse. Schon sind wir im Thema drin, wissen das. Es geht ums Beten. Lukas 11, ab Vers 1 lese ich Folgendes. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Von Jesus ist die Rede im Übrigen. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Also ihr habt euch sicherlich gewundert, also jetzt vielleicht über den Text gewundert, weil ihr das Vaterunser jetzt mal in einer Lukas-Version gehört habt oder was fehlte. Aber vielleicht auch gewundert über die Einleitung, die ich jetzt erzählt habe, da wo es um Selbstdisziplin geht, um hartes Training, um so ein Body zu bekommen und was das mit dem Beten zu tun hat. Wie komme ich dazu? Wir werden gleich die Verbindung sehen. Aber zunächst mal nähern wir uns diesem Text, indem wir ihn, wie sagen wir das manchmal in dieser Coaching-Sprache, wir machen es filmbar. Filmbar. Ja, also wir visualisieren das. Wir gehen mal in die Echtzeit hinein. Damit meine ich jetzt nicht das Material Echtzeit, sondern gucken uns das wie vielleicht sogar in Slow Motion an. Es wird ja viel immer zusammengefasst. Es ist ja ganz kurz. Da steht in einem einzigen Vers, wie im Vorübergehen steht da, Jesus betete, ein Jünger sah das und dann bittet er Jesus, ihm das auch beizubringen. Aber was geschieht da eigentlich? Nehmt euch diese Szene mal vor. Was genau geschieht zwischen diesen Zeilen? Auf jeden Fall ist doch da ein Jünger, so wie das hier geschildert, der beobachtet was, der sieht was. Und zwar sieht er irgendwas, was ihn spontan zu dieser Bitte bringt. Ja. Ganz nüchtern sagt der Text, es begab sich, dass er an einem Ort war. Ja. Also, mit anderen Worten, egal wo. Jesus und die Jünger halt sind irgendwo, an einem Ort. Wir wissen nicht, welcher Ort das ist, ob es ein besonderer Ort ist. Es ist auch ganz gut so, Freunde, dass wir nicht wissen, wo das genau war. Denn sonst müssten wir heute immer, wenn wir Israel-Reisen machen, da hin und uns dann noch eine Kirche angucken. Ja, die Kirche des betenden Jesus, dreimal abgebrannt, viermal wieder aufgebaut. Und uns dann da vom Führer oder der Leiterin da lange Geschichten zu erzählen lassen. Und Leute würden hinwallfahren und sagen, das ist der Ort. Das ist ein heiliger Ort. An diesem Ort muss man beten. Zum Glück erspart uns der Text, indem er einfach sagt, an einem Ort, um damit zu sagen, es könnte jeder Ort gewesen sein. Wie würden wir also diese Szene filmbar machen? Wie würden wir das umsetzen? Ihr seid jetzt die Regisseure, ihr habt eine Kamera in der Hand oder einen Kameramann zur Hand und sagt, Mensch, diese Szene, die müssen wir jetzt irgendwie, die müssen wir verfilmen. Wir müssen Jesus-Film machen. Ja, wir machen also eine Szene, die Jünger marschieren da durchs Land mit Jesus zusammen, so durch die Landschaft, dann rasten sie irgendwo, halten an. Dann haben wir die Szene, wir wissen nicht genau, wie wir es umsetzen sollen. Jesus betet, er geht ein bisschen abseits, der steht, der sitzt, der kniet, der liegt, der betet. Ja. Die Jünger kennen offensichtlich diese Szene, es ist nichts Ungewöhnliches an dieser Szene, es gehört zum Habitus Jesu, nichts Neues, nichts, was den Jüngeralltag durchbricht. Jesus wie immer und Jesus betet auch wie immer. Verschiedene Szenen fange ich jetzt ein als Kameramann, zwei Jünger liegen im Schatten, machen ein Nickerchen. Einer kickt Kiesel durch die Gegend. Drei weitere haben gerade ein Streitgespräch über irgendeine Einzelfrage des mosaischen Gesetzes. Einer hat den Blues,
träumt von seiner Familie zu Hause. Zwei sind ins nächste Dorf, um Essen zu holen. Einer ist austreten gegangen, ein weiterer repariert seine kaputte Sandale. Ja, so ähnlich würde ich das jetzt umsetzen. Aber einer schaut rüber zu Jesus. Ja, das ist ja die Szene hier. Zu Jesus, der betet. Und es macht mich so ein bisschen irre, dass ich nicht mehr Beschreibung habe, was der gesehen hat. Was hat er gesehen? Was ist da passiert? Ist ja für die Kamera jetzt nicht so das Actionpotenzial, jemanden zu filmen, der betet. Aber wir kennen das Ergebnis. Er sieht was, er beobachtet etwas und es lässt ihn nicht los. Jesus kommt zurück und er sagt ihm, bring mir das bei. Bring mir das bei, so will ich beten. Ja. Der hat was gesehen, so wie vielleicht, wenn ich jetzt den Bodybuilder in der Muckibude gesehen hätte und hätte gesagt, Mensch, 150 Kilo stemmen, bring mir das bei. Oder wenn wir einen Künstler sehen, einen Künstler, der gerade an seiner Leinwand arbeitet und die Pinselstriche fliegen und da entsteht was und ich denke, will ich auch können. Vielleicht traue ich mich, ihn zu fragen, gibst du Unterricht? Das ist ein ganz natürlicher Impuls. Das will ich auch können. Ja, da war offensichtlich etwas, was ihn gepackt hat, irgendwas, was ihn fasziniert hat. Sonst wäre er ja gar nicht auf die Idee gekommen, diese Frage zu stellen. So packend, dass er Jesus bei der Rückkehr eben sofort bittet und sagt, komm, kann ich das auch lernen? Kannst du mir das beibringen? Machen wir eine kurze Zensur. Jetzt vergessen wir mal den Koch und den Bodybuilder und den YouTube-Star und was alles da alles noch sich rumtummelt. Es ist ja Gebetswoche. Der Jünger hier sieht Jesus betend und er sagt ganz spontan, will ich auch. Bring's mir bei. Frage ist jetzt, die ich mir gestellt habe beim Lesen oder beim genauen, langsamen Lesen dieses Textes, ist, ob mir das auch schon mal so gegangen ist. Ja? Ob ich das schon mal so erlebt habe. Ich meine, wenn es ums Beten geht, ich kann mich vielleicht an ein paar auch spektakuläre Predigten erinnern, ihr vielleicht auch, wo jemand Gebetserfahrungen erzählt hat oder wie es in seinem Gebetsleben auf einmal zu der absoluten Explosion kam und so. An sowas kann ich mir erinnern. Und auch an den Impuls, wo ich sagte, Mensch, das wäre doch schön, wenn das bei mir auch so passieren würde, genauso wie jetzt bei dem in der Predigt, will ich auch. Aber ehrlich gesagt ist es mir noch nie passiert, dass ich irgendjemanden beobachtet habe in der Gemeinde, privat, zu Hause oder irgendwo, wie der betet oder die betet und dann sage, Mensch, kannst du mir beibringen, so zu beten? Das will ich auch. Da möchte ich was von haben. Wir kennen das ja alle, das Thema allein. Ja, wenn ich mich hier vorne schon hinstelle und sage, heute geht es um das Beten, dann sitzt ihr ja alle gerade in der Bank und sagt, Mensch, darauf haben wir jetzt gewartet, das wollen wir jetzt aber auch lernen. Manchmal ist es eher umgekehrt, das Wort beten wird von vielen gleichgesetzt mit totaler Langeweile. Ja. Oder mit was schon wieder, Gebetswoche, ist schon wieder ein Jahr rum, Mensch, wir werden ja alle älter. Oder wir machen sofort ein schlechtes Gewissen. Oh, es geht schon wieder ums Beten. Ich weiß, ich hätte und ich müsste ja. Und wenn ich meinen Tag anders einteilte und so. Ne? Aber das, was wir hier sehen, ist ja etwas anderes. Wenn Jesus betet, dann sagen die Jünger, zumindest einer davon, sagt, wie krass ist das denn? Das will ich können. Das möchte ich lernen. Und das ist erstmal so das Erste, was mir aufgefallen ist an diesem Text. Ganz jetzt mich auf Jesus mal zu konzentrieren. Und vielleicht hast du das ja anders als ich erlebt, dass du irgendwo das gesehen, beobachtet hast und du hast gesagt, Mensch, ja, genau so will ich das auch. Und hast vielleicht sogar einen Mumm gehabt und zu sagen, Mensch, bring mir das bei. So will ich auch beten können. Und ich meine nicht das Hochglanz,
polierte, lackierte und nochmal mit Klavierlack übersehene Gebet, was wir vielleicht hier manchmal von der Kanzel hören, weil jemand zu Hause da literarisch begabt, da einen faszinierenden Text geschrieben oder rausgesucht hat und das perfekt vorliest. Ich meine nicht das Gebet als Event oder als literarische Kulturschau, sondern etwas, was mich packt im Innern und sagt, da ist was, da möchte ich auch hinein. Oft ist es anders. Ich erinnere mich an einen Besuch bei Oma und Opa oder eines meiner Kinder, die kam von einem Besuch bei Oma und Opa zurück. Oma und Opa machen schönen Sabbatanfang und dann wird gebetet. Ja, da wurde dann mal so die Stoppuhr auch bemüht, um zu gucken, wie lange ist das denn so? Und dann 20 Minuten. Das ist schon eine harte Übung. Ja, das ist schon wie 20 Minuten Liegestütze, wenn man daneben steht und das nicht so kennt. Das führt nicht unbedingt dazu, bei uns anderen auch zu sagen, Mensch, bring mir das bei. Ja? Aber das erstmal nur zu dieser ersten Beobachtung. Wir werden gleich sehen, dass der Punkt, den ich hier eigentlich machen möchte, ist nicht zu jammern darüber, dass uns die Vorbilder fehlen, die wir dann so beobachten können, die diesen Wunsch in uns erregen, sondern der Punkt hierbei ist eigentlich, dass ich sagen möchte, wenn wir Jesus sehen, dann kriegen wir Lust dazu. Das ist das. Das ist alles, was dem Text wichtig ist. Und deswegen ist dem Text wahrscheinlich wichtig gewesen, uns nicht zu schildern, was er da gemacht hat, wie er das gemacht hat, um das noch näher zu beschreiben, sondern wenn du Jesus siehst, wenn du an Jesu Seite gehst, wenn du siehst, welche Beziehung er zu seinem Vater hat, dann sagst du, das will ich auch. So viel zur Bitte. Wir kommen zum nächsten Punkt. Also es ist jetzt die Szene, die sich abspielt. Und ganz viel Emotion, ganz viel Wissbegierde steckt da schon drin. Jetzt muss ich einen kleinen Exkurs einführen. Diejenigen, die natürlich genau hingeschaut haben, die haben gesagt, der sagt ja genau, lehre uns beten, wie auch Johannes seinen Jüngern das Beten lehrte. Ja? Frage ist alle, was waren da dran und was hat er denen beigebracht? Antwort ist, wenn wir alle Kommentare zusammenfassen, keine Ahnung. Ende des Exkurses. Wissen wir einfach nicht, worauf der sich da bezieht. Irgendwas war da, ja, wo Johannes auch was drauf hatte, wo seinen Jüngern auch was vermittelt wurde. Aber offensichtlich gelang es ihm auch diese Faszination zu vermitteln. Und was dann jetzt folgt, ihr habt den Text ja mitgelesen, ist das Vaterunser, und zwar in der lukanischen Fassung, also wie Lukas es uns gibt. Verwirrt etwas, weil das sowieso schon kurze Vaterunser-Gebet, was wir kennen, hier bei Lukas nochmal gekürzt wird. Da fehlen zwei der Bitten, die uns so bekannt sind. Die eine davon ist unser Jahresmotto für 2017. Also wer da eine Predigt drüber halten will, sollte nicht den Lukas-Text aufsuchen. Dein Wille geschehe, steht da überhaupt nicht drin bei Lukas. Und erlöse uns von dem Bösen fehlt auch. Reich, Kraft und Herrlichkeit ist ja sowieso schon seit Jahrhunderten umstritten, ob es noch überhaupt dazu kommt oder ein späterer Zusatz ist. Aber über das Vaterunser habe ich schon viel gepredigt, wir haben schon viel drüber gehört. Es geht heute mir nicht um den einzelnen Inhalt. Ja, für die sorgenvoll auf die Uhr gucken und schauen, oh, jetzt kommt er erst zum Vaterunser und dann geht's erst los und alle fünf Bitten da werden jetzt nochmal abgehuddelt. Nein, heute geht es nicht um den Inhalt. Die Kommentatoren sind sich recht einig, dass Jesus hier den Jüngern einen Text gibt in ihrer Bitte, bring uns das bei, der memorierbar ist, also den sie auswendig lernen können. Und das funktioniert ja bis heute. Das ist ja ein Text, den die meisten von uns, die einigermaßen kirchliches Hinterland haben, da auch reproduzieren können auswendig. Aber noch etwas anderes fällt mir auf, das muss ich nochmal beobachten. Ihr verzeiht heute, dass ich alles so in Zeitlupe betrachte und von außen
weil es mir nochmal um die Sache selber geht, um das Beten und um diese Faszination. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, Faszination, Gebet. Mir fällt nämlich auf, was nicht da steht. Ja, nähern wir uns mal so. Also erstmal steht da, das steht dann schon, dass Jesus sofort auf diese Bitte eingeht. Sofort geht er auf diese Bitte ein. Wer sich mit Bitten auskennt und Jesus was zu bitten, ja, in den 4 Evangelien, der weiß, dass das manchmal ganz schön schief geht, ne? Ja, manch einer hat wahrscheinlich sich auch gedacht, hätte ich die Frage nur nicht gestellt, ja. Weil wenn man Jesus eine Frage stellt, der konnte eines von mehreren Dingen passieren. Das erste, gut rabbinisch, der hat dir die Frage einfach zurückgeledert. Dann standst du wieder da, was denkst du denn, wie würdest du es denn machen, ne? Oder irgendeine Gegenfrage, die noch viel schwieriger war und spätestens in dem Moment hast du gedacht, Mensch, hätte ich mir das nicht verkneifen können, ne? Oder eine andere Sache ist, Jesus sagt, ja, das ist wie bei einem Mann, der, und dann turnt er los in irgendein Gleichnis und nachher stehen alle da und sagen, das ist eine tolle Geschichte, was hatte das jetzt mit meiner Frage zu tun? Ja, oder die Jünger selbst stehen dann am Ende da und sagen, ja, ihr habt das auch verstanden, und die Jünger sagen, naja, also könnten wir nochmal vor die Tür gehen und du erklärst es uns, bevor die anderen uns fragen. Na, genau das alles passiert hier nicht. Gut, der aufmerksame Leser, die aufmerksame Leserin, bevor ihr es mir am Ende sagt, weiß, in Vers 5 kommt auch ein Gleichnis. Ja, also er geht auch hier wieder auf die Gleichnisspur. Aber erstmal macht er es ganz, ganz konkret. Er sagt, okay, ihr wollt beten lernen, here goes. So geht's los. So, und das ist eben, dann stelle ich mir eben vor, wie diese erste Stunde im Fach Beten bei Jesus aussah. Ja, der hat, wurde gebeten, er sagt, gerne, bringe ich euch bei, setzt euch mal alle hin. Ja, und dann gibt Jesus diesen Text raus, den wir jetzt gelesen haben, in der Lukas-Fasson. Und dann sagt er so, hier Andreas, du wiederholst das jetzt mal. Ne? Nein, Andreas, du hast das mit dem Brot vergessen. Ja? Petrus, jetzt du. Nein, Petrus, ich weiß, es ist Mittagszeit, aber das mit dem Brot hast du jetzt ein bisschen, also ne, die anderen Sachen hast du vergessen. So wie eine Lehrstunde eben geht. Indem man erstmal anfängt, etwas einzuüben, was sich neu anfühlt, was dann erstmal durch einen Text getragen wird, der vorgegeben wird. Das ist das eine, was mir auffällt, noch was anderes fällt mir auf. Jesus macht bei dieser Bitte, es geht ja um das Beten, ne? Das Atmen der Seele und was da alles dranhängt, kirchengeschichtlich, ne? Da macht Jesus jetzt nicht einen auf mystischer Meister, ja? Er hätte ja sagen können, da kommt jetzt dieser Jünger und wir spielen diese Szene jetzt quasi mal. Und er sagt, lehre uns beten. Ja? Und dann legt er so väterlich seine Hand drauf und sagt, mein junger Padawan, beten. Beten braucht Jahre der disziplinierten Übung und des totalen Selbstverzichts. Willst du das wirklich lernen? Du musst erst 40 Tage fastend durch die Wüste stolpern und den Satan besiegt haben, bevor du dein erstes Gebet stammeln darfst. Du musst schon als Kind begonnen haben, die Quasten an des Priesters Talar zu kämmen und seinen Zeigestab mit Olivenöl zu pflegen. Erst wenn du total versunken bist im Meer des Nichts, umgeben von den heiligen Boten Gottes in der Einsamkeit und Verlorenheit deiner Seele, erst dann, mein guter Sam Gamgee, erst dann wirst du beten können. Das wäre dann der Moment gewesen in dem Dialog, wo ich gesagt hätte, okay, dann doch lieber Bodybuilding. Das macht Jesus nicht. Manchmal tun wir ja so, als ob das so ist. Ja? Die ganz, ganz große Kunst. Am Ende des Weges steht das Gebet. Und das ist eben, trotz allem, was wir sagen, was passiert und was nicht passiert, was ich euch jetzt gesagt habe, ist es hier eine Lehrstunde. Wir sind ja jetzt hier in einer Lehrstunde. Ja? Das vergessen wir eben offensichtlich auch im Laufe der Kirchengeschichte, dass es hier eine Anfängerlehrstunde ist, die wir beobachten können. Irgendwie ist das auch, geht das immer verloren. Irgendwie denken wir, der Jünger bittet Jesus darum, das Beten zu lernen. Jetzt wirft Jesus den Jüngern also diese 5 oder bei Matthäus 7 Bitten des Vaterunsers vor, schlägt sie vor, den Text. Sie lernen es auswendig und fortan hatten sie ein lebendiges Gebetsleben, weil sie den gleichen Text ständig rauf und runter beteten. Ja? Vorm Essen, nach dem Essen, bei Kindersegnungen, Hochzeiten, Trauungen und wenn sie sich verfahren hatten, immer Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist, bei manchen Christen hat man den Eindruck, darin erschöpft sich das auch mit dem Beten. Aber ich will euch jetzt ein praktisches Beispiel geben. Hört mal zu. Schön zuhören. Bisschen Applaus wäre angemessen. Was habe ich da gerade gespielt? Können die Spezialisten fragen, war es Bach, Mozart, Chopin, Dvorak? Im Jahre 1974, da war kleine Dennis gerade 8 Jahre alt ungefähr, da habe ich wohl meine Eltern davon überzeugt, ich möchte Klavier lernen. Ja? Und meine Mutter nahm den kleinen Butschi an die Hand, ging in Münster in die Innenstadt, hatte sich irgendwo eine Jugendmusikschule rausgesucht, da gleich hinterm Kiepenkerl im Altstadtviertel, hat mich da bei so einem Lehrer abgegeben, ist dann shoppen gegangen, hat mich nachher wieder abgeholt. Und da saß ich nun in einer Runde, damals war es modern, so war eine ganz moderne Musikschule, da waren lauter E-Pianos im Kreis und der Lehrer ist immer mit seinem Kopfhörer von einem zum anderen gegangen, sodass er immer gleich 8 Leute gleichzeitig verarzten konnte. Ne? So, das war wahrscheinlich der Basis-Einstiegspreis, den meine Mutter da bezahlt hatte. Und dann hat er mir das erste Stück in meinem Leben beigebracht, was ich fehlerfrei gerade, wenn ihr es gemerkt habt, euch vorgetragen habe. Ja? Das war das erste Klavierstück. Ich weiß auch heute, warum er das gewählt hat, weil die Lektion in der ersten Stunde Klavierlernen heißt, finde das C. Ja? Und dann für die Fortgeschrittenen, finde es auch wieder. Ja? Benutze deine Finger dazu. So, man muss also, es geht immer wieder aufs C zurück, mit beiden Daumen auf dem C, um das Gefühl zu kriegen, mal 2 Finger gleichzeitig 2 unterschiedliche Tasten treffen zu lassen. So. Warum erzähle ich euch das jetzt? Weil das ein Gedanke ist, der mir auch dabei kam. Was wäre aus meiner künstlerischen, pianistischen Karriere geworden, wenn ich da rausgegangen wäre und hätte gesagt, Mensch, jetzt kann ich das, ne? Jetzt kann ich Klavier spielen. Und jedes Mal, wenn ich bei Tante Elkes Geburtstagsfeier gebeten wurde, jetzt spielt der Dennis mal ein Stück vor. Meine Oma hat das gerne gemacht, die hat immer gerne geprotzt mit ihren Enkeln. Komm Dennis, spiel doch mal ein Stück vor. Ne? Und ich hätte mich jedes Mal hingesetzt, so bedeutungsschwanger wie heute. Hätte reingeschaut wie lang, mich gesammelt. Und hätte dann auch so perfekt wie eben dieses Stück vorgespielt. Jedes Mal dieses Stück, ja. Wahrscheinlich wären die Leute eine Zeit lang nett zu mir gewesen und irgendwann wären also die Engagements eingebrochen. Die Bitte darum, das Gebet zu erlernen, theologisch gesprochen, diese Bitte des Jüngers ist ja eine Spontanerhörung. Ja, denn diese Bitte wird gleich erfüllt. Da sagt Jesus, gut, bringe ich dir bei. Erste Lehrstunde, setzen wir uns mal hin, finde das C. Aber wir wissen, dass noch viele weitere Stunden folgen werden. Und manchmal vergessen wir das. Bis hin zu Stunden der Prüfung. Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Später dann im Garten Gethsemane. Eine Stunde mal mit mir hier Seite an Seite beten und wachen. Durchgefallen, weiter. Jesus möchte nicht, dass seine Jünger, dass wir Anfänger bleiben. Er bietet uns mehr als auswendig lernen und nachsprechen. Er beginnt dort, einen Weg mit ihnen zu gehen. Dieser Weg wird sie ausrüsten zu vollmächtigen Verkündern, wird sie bereit machen bis zum Martyrium. Diesen Weg des Gebets, der dort anfängt, in dieser Keimzelle, die wir heute betrachtet haben. Und das sind die beiden Gedanken für heute, für unsere Predigt. Das erste ist diese Faszination. Wenn wir sie spüren wollen, wenn wir auch diese Frage stellen wollen, lehre uns so beten, dann lasst uns Jesus beobachten. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich mir die Zeit nehme und auch die Disziplin nehme und sage, ich lese jetzt hier schön Evangelien und ich lese einen schönen Text, eine gute Übersetzung und befasse mich mit dem, was Jesus so tut, ich habe jedes Mal Lust zu beten danach. Es geht mir immer genauso wie hier dem Jünger, dass ich sage, Mensch, mit dem will ich jetzt reden. Diese Beziehung, die will ich aufrechterhalten. Lest den Text der Bibel, beschäftigt euch damit. Wenn ihr die Fragen habt, wie kann ich denn beten lernen, beschäftigt euch einfach mit Jesus. Dann bekomme ich auch Lust drauf, mit ihm zu reden. Und vielleicht gibt es ja auch, das wäre ja das Allerschönste, Mentoren, Mentorinnen, Tiefgänger, wie man hier am Grindel sagt. Leute, die sagen, zu denen ich hingehen kann, weil ich sie bewundere, weil ich meine, da kann ich was lernen. Und zu denen, an die wendet euch und sagt, Mensch, das beeindruckt mich irgendwie, wie du deine Gelassenheit und wie du betest, das möchte ich auch lernen. Kannst du mir das beibringen? Und schließlich als letzter Punkt, ihr seht, das ist hier die Zusammenfassung der Predigt, bleiben wir nicht bei der ersten Lehrstunde, bleiben wir nicht am Anfang stehen. Manches von uns lernen wir einmal und begnügen uns mit dem ersten Klavierstück, den Rest unseres Lebens, und dann beschweren wir uns, dass es langweilig wird. Es ist immer wieder gut, in Momenten, wo keine anderen Worte kommen, ganz klar, wenn wir am Grab stehen, dann greifen wir einfach auf das zurück, was wir gelernt haben. Das ist die alte Regel, wenn du nicht weiter weißt, mach das, was im Buch steht und was du gelernt hast, ganz einfach, in jedem Job so. Aber dennoch, wenn Beten Bodybuilding wäre, würde ich doch auch gerne die nächste und die übernächste Übung lernen, um zu gucken, was bilde ich da für Muskel aus und was kann ich da lernen. Und auch wir hören es nicht gerne, auch eine gewisse Disziplin gehört zur Übung. Ja, eine Zeit, die ich mir dafür nehme, ein Text, den ich auch wirklich durcharbeiten will von A bis Z. Die Regelmäßigkeit. Das heißt nicht, dass wir das Gebet zur Leistung machen. Das heißt aber, dass wir diese Faszination ausleben. Diese Faszination, mit Jesus zu leben, die auch in die Sehnsucht münden wird, besser in dem zu werden, was wir machen mit ihm zusammen. Und diese Faszination, Freunde, die wünsche ich uns allen, angefangen mit dieser Gebetswoche oder weitergemacht in dieser Gebetswoche mit der nächsten Lehrstunde. Amen.